Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, bei den Nachrichten grüßen Sie heute Jana Hrbeková
und Fabian Titz.
Nachrichten.
Ministerpräsident Fico in Brüssel über Gastransit. Großflächiger Cyberangriff auf das Katasteramt. Präsident des Internationalen Olympischen Komitees in der Slowakei. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico und die Wirtschaftsministerin Denisa Sakova sind am Donnerstagmorgen zu bilateralen Verhandlungen mit Vertretern der Europäischen Kommission über die Aussetzung des Transits von russischem Gas in die Slowakei nach Brüssel gereist. Ursprünglich sollte das Treffen bereits am Dienstag unter Beteiligung einer ukrainischen Delegation stattfinden. Laut dem slowakischen Regierungsamt hatte die Europakommission das Treffen jedoch wegen der Abwesenheit der ukrainischen Seite abgesagt und für Donnerstag neu angesetzt. Ende 2024 ist der Vertrag über den Transit von russischem Gas durch das Gebiet der Ukraine ausgelaufen. Kiew hatte beschlossen, den Vertrag nicht zu verlängern. In diesem Zusammenhang kündigte der slowakische Premierminister Gegenmaßnahmen in Form eines Stopps der Stromlieferungen an die Ukraine und einer Kürzung der Hilfe für ukrainische Bürger in der Slowakei an. Er warnte auch vor einem Verlust von 500 Millionen Euro pro Jahr für die Slowakei und schätzt die finanzielle Belastung für die Europäische Union auf insgesamt 60 bis 70 Milliarden Euro.
Das slowakische Amt für Vermessung, Kartografie und Kataster wurde Opfer eines großflächigen Cyberangriffs aus dem Ausland. Darüber informierte der Sprecher des Innenministers Matej Neumann am Mittwoch. Als Vorsichtsmaßnahme hatte das Amt die Arbeit vorübergehend eingestellt, bis die Auswirkungen des Angriffs beseitigt sind. Seit Dienstag sind die Dienstleistungen des Katasteramts nicht verfügbar. Das System ist gänzlich außer Betrieb. Mit Hilfe von Experten für Cybersicherheit wird intensiv daran gearbeitet, alle Funktionen wiederherzustellen, so das Amt. Der Fall wird vom Amt zur Bekämpfung organisierter Kriminalität bearbeitet und soll am Dienstag auch im Parlamentsausschuss für die Kontrolle der Tätigkeit der nationalen Sicherheitsbehörde erörtert werden.
Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees Thomas Bach ist zu Besuch in der Slowakei. Am Mittwoch legte er zusammen mit anderen Teilnehmern feierlich den Grundstein für die neue Mehrzwecksporthalle, die auf dem Gelände des Olympiatrainingszentrums X-Bionics-Fair im südslowakischen Šamorín gebaut wird. Die neue Halle soll eine Kapazität von mindestens 5000 Zuschauern haben und bis zu 15 olympischen Sportarten dienen. Sie wird voraussichtlich innerhalb von 2 Jahren fertiggestellt. Thomas Bach erhielt außerdem im slowakischen Olympia- und Sportmuseum die höchste Auszeichnung des slowakischen Olympia- und Sportkomitees, die goldene Plakette, für seinen herausragenden Beitrag zur Olympia- und Sportbewegung. Mitarbeiter des Instituts für Experimentalphysik der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Košice haben gemeinsam mit Kollegen aus Österreich eine neue Eigenschaft von hochresistenten Werkstoffen entdeckt. Durch eine Dotierung mit Stickstoff ist es den Wissenschaftlern gelungen, die Supraleitfähigkeit von dünnen Schichten aus Hochentropielegierungen deutlich zu verbessern. Die hervorragenden mechanischen Eigenschaften dieser Legierungen werden häufig für die Oberflächenbearbeitung von Werkzeugmaschinen und Oberflächen verwendet, bei denen eine hohe Härte und Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist. Unsere Forschung hat gezeigt, dass diese Werkstoffe auch das Phänomen der Supraleitung aufweisen, erklärt Pavel Sabo vom Institut für Experimentalphysik. Die Physiker aus Košice haben den Wert der Übergangstemperatur zum supraleitenden Zustand mit Stickstoff um das bis zu 8-fache erhöht. Ihre Entdeckung eröffnet die Möglichkeit, diese Methode auch für Hochentropielegierungen mit unterschiedlichen Zusammensetzungen anzuwenden. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Die Oppositionsparteien PS, SAS und KDH haben Unterschriften zur Einberufung einer Sondersitzung des Parlaments eingereicht. Sie wollen eine Resolution verabschieden, die besagt, dass die Slowakei geopolitisch zum Westen gehört und diese Position unveränderlich ist. Sie reagieren damit auf einen Vorschlag von Premierminister Robert Fico, der eine neue Position zur außenpolitischen Ausrichtung der Slowakei durchsetzen will. Die Sondersitzung soll innerhalb von 7 Tagen nach Einreichung der Unterschriften stattfinden. Nach Ansicht des PS-Vorsitzenden Michal Šimečka steht die Slowakei zu Beginn dieses Jahres an einem Scheideweg.
Präsident Robert Fico
Ministerpräsident Robert Fico bereitet den Weg für den Austritt der Slowakei aus Europa vor.
Fico sagte in einem Video in einem sozialen Netzwerk, er wolle eine Stellungnahme zur außenpolitischen Ausrichtung der Slowakei abgeben. Das Verfahren in außenpolitischen Fragen ist dabei schon in einem Memorandum festgelegt, das im vergangenen Herbst von den drei höchsten Staatsvertretern unterzeichnet wurde. Laut Staatspräsident Peter Pellegrini ist dies ausreichend. Nach Ansicht des Präsidenten bietet diese Erklärung vom 1. September des Vorjahres ausreichend Raum für die tägliche politische Arbeit, informierte die Sprecherin des Staatsoberhaupts Patricia Medvedmacikova. Die Opposition wirft Premierminister Robert Fico vor, die außenpolitische Ausrichtung der Slowakei von pro-westlich auf pro-östlich ändern zu wollen. Gleichzeitig behaupten Vertreter der Opposition, dass er dazu kein Mandat habe, weder vom Nationalrat der Slowakischen Republik noch von den slowakischen Wählern. Der SAS-Abgeordnete Juraj Krupa.
Seit Anfang des Jahres erleben wir eine Kampagne gegen die Ukraine, die gemäß dem Kreml-Handbuch von Fico nach seinem Besuch in Moskau eingeleitet wurde. Was er im Kreml vereinbart hat, wissen wir nicht.
Laut dem KDH-Abgeordneten Marian Čaučík habe der Premierminister mit seiner Reise nach Moskau alle in Verlegenheit gebracht, seine Partner in der Europäischen Union, seine Koalitionspartner, die Opposition und alle Menschen in der Slowakei.
Und damit willkommen zum RSI-Magazinteil Die Slowakei hautnah. Unser heutiges Programm. Ganz winterlich blicken wir auf ein kulinarisches Thema, den Eiswein, und zwar wie er im Anbaugebiet Topoľčianky entsteht. Und dann stellen wir noch einmal das Roma-Informations- und Dokumentationszentrum in der Wissenschaftsbibliothek Prešov vor. Am Mischpult in der Rundfunkpyramide Bratislava ist Abdulgani Arut und am Mikrofon begrüßt Sie Kai Zeisberg. Angenehmes Zuhören.
Made in Slovakia.
Als Weinanbauland hat die Slowakei eine lange Tradition und gilt inzwischen als Geheimtipp. Auch wenn es die slowakischen Weinbauern mit ihren Produkten gegen die althergebrachten oder hippen französischen, spanischen, italienischen, australischen, südafrikanischen, österreichischen, Pfälzer oder auch ostdeutschen Weine von Elbe und Saale-Unstrut nicht leicht haben. Die Slowakei ist inzwischen anerkannt und aktiv auf dem Markt als ein echtes Qualitätsweinland, ob im Nordwesten in der Region der kleinen Karpaten oder südlicher nach Ungarn hin. Eine kulinarische und önologische Spezialität ist dabei zweifellos der Eiswein. Anfang Januar war es im westslowakischen Topoľčianky am Fuße des Tribec-Gebirges in der historischen Region Teko, auf Deutsch Barsch, endlich soweit. Die MitarbeiterInnen des dortigen Weinbetriebs sind besonders früh aufgestanden, um gegen 4:30 schon mit dem Pflücken der Trauben des Blaufränkischen zu beginnen. Das Thermometer zeigte fast -10 Grad. Aus diesen Weinbären wird Eiswein produziert. Die meisten ErntehelferInnen waren sich einig. Diese Art der Weinlese ist einzigartig und hat etwas Geheimnisvolles an sich. So sagen es die Leute, die vor Ort mitmachen.
Die Leute machen es gern. Man plaudert zwischendurch, was sich während der Festtage so alles zugetragen hat. Es läuft gut. Es braucht aber jahrelange Erfahrungen.
Zum Fachlichen sagt Roman Komarnianski, der leitende Agronom der Firma in Topoľčianky.
Die Weintrauben müssen wirklich im gefrorenen Zustand sein. Dadurch erreicht man eine besonders hohe Zuckerkonzentration in der Weinbeere. So kann man dann natürlichen Süßwein produzieren.
Die Herstellung ist kompliziert, der Preis hoch und der Zuckergehalt auch, so dass man ihn nur in Maßen trinken und dabei wirklich genießen sollte. Wohl deshalb sind es zumeist nur 0,375 oder 0,5 Liter Flaschen, in denen er abgefüllt wird. Produktionsleiter Miloš Šefčík.
Die Eisweinernte läutet das Ende der Weinlesesaison definitiv ein. Hiermit schließen wir sozusagen den Jahrgang ab, kurz nach den drei Königen. Das Ganze muss sich zunächst etwas aufwärmen, damit die Fermentation einsetzen kann. Und die dauert dann einige Zeit. Auch die finale Klärung des Eisweins nimmt mehr Zeit als sonst in Anspruch. Deshalb würde ich sagen, dass er etwa so im Mai oder Juni fertig sein könnte.
Eiswein wurde bereits im Römischen Reich hergestellt. Die erste schriftliche Erwähnung aus der poströmischen Zeit stammt aus Franken aus dem Jahr 1794. Bis in die 1970er Jahre wurde Eiswein lediglich in Deutschland und Österreich produziert. Ab 1972 erstmals auch in Kanada. Mittlerweile ist die Produktion in vielen Ländern der Welt populär geworden. In der Slowakei begann die Eisweinherstellung erst Anfang der 2000er Jahre. Und ich werde demnächst versuchen, eines der feinen Fläschchen aus Topolčanky zu erhaschen. Zum Wohl. Na zdravie. In unserer musikalischen Pause nun der slowakische Pop- und Rockstar Pavol Habera. Držim ti mjesto. Ich halte dir einen Platz frei.
Radio Slowakei International. Hautnah dran.
Die Volksgruppe der Roma ist nach den Ungarn die zweitgrößte Minderheit in der Slowakei. Nach der offiziellen Volkszählung von 2021 machen sie 1,2% der Bevölkerung aus, wobei Experten von einer deutlich höheren Zahl ausgehen. Immer wieder ist von marginalisierten Roma-Gemeinschaften die Rede oder von Spannungen zwischen der Mehrheits- und der Minderheitsgesellschaft. Einem Mangel an Wissen und Verständnis. Dem will das Dokumentations- und Informationszentrum der Roma-Kultur in der staatlichen Wissenschaftsbibliothek Prešov etwas entgegensetzen. Bei meiner Reportagereise in die nordostslowakische Bezirksstadt schaute und hörte ich mich dort um, in dieser modernen, einladend gestalteten, technisch super ausgestatteten Einrichtung. Zunächst traf ich den Leiter, Roman Čonka. Jetzt bin ich hier zur Live-Reportage in Prešov und die Akustik, das werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher gleich merken, ist sehr gut, weil wir sitzen hier in einem richtigen Studio. Warum gibt es hier bei Ihnen in dieser Einrichtung so ein perfektes Tonstudio?
Das Studio ist ein Bestandteil unserer Arbeit, da ein wesentlicher Teil unseren Outputs audiovisuelle Werke sind. Wir brauchten einen Raum, in dem wir den Ton sauberer, besser aufnehmen können. Deshalb dieses Ministudio.
Machen Sie auch Podcasts?
Wir machen keine Podcasts, dafür aber Audioaufnahmen, die so geschnitten sind, dass der Befragte über ein konkretes Thema spricht, wobei wir als Redakteure da nicht hineinreden.
Die Bibliothek und das Kulturzentrum ist entstanden auf wessen Initiative hin?
Die Anfänge, die ersten Absichtserklärungen entstanden, glaube ich, in den Jahren 2008 und 2009. Damals wurden in den Ministerien Projekte für europäische Gelder, auch für den Kulturbereich, vorbereitet. Und da auch Roma ein Teil der Slowakei sind, wurde dort Raum auch für das Dokumentieren der Kultur der Roma geschaffen. Zwischen 2010 und 2012 folgte dann die Zeit der Projekterstellung. Unsere Organisationseinheit mit Angestellten und diesem Gebäude entstand im Februar 2013.
Und wie viele Mitarbeitende gibt es hier, interne oder vielleicht auch externe?
Von Anfang an arbeiten hier 9 interne Angestellte, 5 Fachmitarbeiter und ein Kameramann, ein Fotograf und Digitalisierer, ein Techniker und ein Qualitätsmanager für Metadaten. Wir arbeiten auch mit externen Experten zusammen. Sie haben zum Beispiel Audioinhalte mit Erinnerungserzählungen von verschiedenen Standorten gesammelt. Ein solches Zentrum hat es zuvor in der Slowakei nicht gegeben. In Martin existiert das Museum der Kultur der Roma in der Slowakei. Zudem hatten einzelne Museen wie etwa in Humenné oder das Gemer Malohond Museum in Rimavská Sobota ihre eigenen Dokumentationszentren für ihre Sammlungen. Was fehlte, waren audiovisuelle Aufzeichnungen mit digitalen Outputs. Bis jetzt widmet sich diesem Thema niemand außer uns.
Man sieht unglaublich viele und unglaublich schöne, farbenprächtige Bilder, aber Sie machen ja mehr, als sich mit der bildenden Kunst der Roma zu befassen. Was ist denn der Output und an wen richten Sie sich?
Wir dokumentieren hauptsächlich 3 Bereiche: Musik der Roma, Oral History sowie bildende Künste und Handwerk. Zu den Querschnittsthemen zählen Literatur, Theater, Film und vor allem die Sprache Romanes. Wir produzieren Videos, Audios, Fotos, Scans sowie virtuelle Rundgänge, wie ich Ihnen gezeigt habe. Die Zielgruppe sind einerseits Roma, die wir mit Informationen über ihre eigene Kultur, Sprache, Identität, Geschichte mit wichtigen Themen wie Holocaust oder über die bildenden Künste und das Handwerk versorgen wollen, die breite Öffentlichkeit, die wenig Informationen über Roma hat, und wenn schon, dann zumeist die negativen. Bei uns finden Sie positive, verifizierte, wahrheitsgetreue Sachen. Deshalb bieten wir die Inhalte in 3 Sprachen an, Slowakisch, Englisch und Romanes. Wir wollen nicht nur slowakeiweit, sondern international agieren. Schließlich ist auch Romanes eine internationale Sprache. Manche Objekte, zum Beispiel aus der Südslowakei oder aus Frankreich, sind auch auf Ungarisch oder Französisch verfügbar.
Und es gibt ja diese sehr, sehr umfangreiche und beeindruckende, auch technisch gut gemachte virtuelle Ausstellung, die man sich im Internet anschauen kann. Wer finanziert denn das Ganze? Wer ist der Betreiber dieser Einrichtung?
Finanziert werden wir vom Kulturministerium. Die ganze Bibliothek hat ihren eigenen Haushalt in Höhe von ca. 1,5 Millionen Euro. Davon bekommen wir jährlich 230 bis 240.000. Jetzt im Herbst werden Kontrakte für das nächste Jahr vorbereitet, für alle Organisationen in der Trägerschaft des Kulturministeriums. Wir glauben, dass auch diesmal ein solcher Kontrakt ausverhandelt wird, damit unsere Tätigkeit mit der bestehenden Personalbesetzung finanziert werden kann. Sollte demnächst unser Haushalt mit dem der Bibliothek verschmelzen, ist es möglich, dass die Leitung das Personal anderswo aufstockt und bei uns dafür reduziert. Das würde unsere Tätigkeit einschränken. Für uns war die Garantie von Vorteil, dass das für das Zentrum bestimmte Geld auch nur für das Zentrum verwendet werden darf. Wir glauben, dass es so auch in der Zukunft sein wird.
Was nutzen Sie denn für Kanäle, um Ihre Arbeit nach draußen bekannt zu machen?
Hauptsächlich sind es digitale und Online-Outputs. Wir haben ein Portal, wir bieten virtuelle Besichtigungen an. Seit August des letzten Jahres hatten wir eine Bilderausstellung zum Thema Holocaust, eine Zusammenarbeit mit der Selbstverwaltungsregion Prešov. Jeden Monat war die Ausstellung in einer anderen Institution zu sehen. In einem Jahr wurde sie von ca. 3000 Besuchern gesehen. Zu uns kommen auch Schulen, denen wir Themen wie Geschichte, Sprache, Holocaust und Kultur der Roma anbieten. Es sind Roma-Schulen, gemischte, aber auch Schulen ganz ohne Roma-Kinder, die sich für uns interessieren. Sie bekommen einen 45-minütigen Vortrag und können Fragen stellen. Unsere Organisation wirkt slowakeiweit. Ja, etwas seltsam ist, dass wir ein Teil einer regionalen staatlichen Wissenschaftsbibliothek sind, doch unsere Aktivitäten sind landesweit. Vor allem die digitalen, aber auch unsere Ausstellungen werden in Zusammenarbeit außerhalb der Region gezeigt, auch in Tschechien. Vor einigen Monaten hatten wir hier Politologiestudenten aus Deutschland. Ja, wir haben auch internationale Besucher mit Interesse an diesem Thema.
Von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin, der Übersetzerin Erika Godlova, wollte ich dann noch wissen, wie lebendig oder vielleicht auch bedroht die Sprache der Roma heute ist.
Was die Sprache Romanes angeht, zählt sie eindeutig zu den bedrohten Sprachen. Allerdings nicht aufgrund eines Mangels an Nutzern von Romanes, sondern deshalb, weil sie im Schulunterricht und durch Nutzung im öffentlichen Raum nicht entwickelt und kultiviert wird. In den letzten Jahren ist es ein bisschen besser geworden. Andererseits wird Romanes als eine der Ursachen für den Misserfolg vieler Roma-Kinder bei der Bildung gehalten. An der Universität Prešov werden mittlerweile Lehrer für Romanes vorbereitet. Das sind kompetente Pädagogen, die Romanes als eine unterrichtstaugliche Sprache anwenden. Das ist aus meiner Sicht ein Weg, wie die Sprache, die momentan in Tausenden von Dialekten und Varietäten existiert und in Haushalten bzw. Gemeinschaften genutzt wird, zu einer regulären Schriftsprache werden kann, die aber erlernt werden will. Das geht nicht zu Hause, so ist es schließlich auch bei anderen Sprachen. Wenn das gelingt, hat die Zukunft, denn Romanes ist flexibel und lebensfähig.
Nun ist ja die Volksgruppe der Roma nicht nur in der Slowakei vertreten. Arbeiten Sie denn auch mit internationalen Organisationen zusammen?
Na, das ist eine recht komplizierte Frage. Als Institution haben wir kaum Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern bei den Themen Sprachentwicklung oder Sprachforschung. Es gibt auch gar nicht so viele solche Organisationen. Und es gab auch kaum Bereitschaft, in solche Partnerschaften einzutreten. Ich persönlich arbeitete jahrelang als Dolmetscherin und Übersetzerin für Romanes. Ich habe Erfahrungen mit verschiedenen Dialekten und auch damit, wie Romanes im Ausland entwickelt und genutzt wird. In verschiedenen Gruppen und Subgruppen, denn die Roma sind keine homogene Gesellschaft, auch sprachlich gesehen nicht. In der Zukunft wollen wir vermehrt mit dem European Digital Archives in Budapest und dem European Roma Institute of Culture aus Berlin kooperieren. Das wäre unsere Arbeit bestimmt sehr zuträglich. Denn wir haben hier das aufgebrochen, was gemeinhin als die klassische Tätigkeit einer Bibliothek gilt. Mit unseren Aktivitäten und unseren Roma-Themen haben wir aufgehört, darauf zu warten, von den Menschen gefunden zu werden. Wir beschlossen, entschlossen, die Menschen, das Publikum selbst aufzusuchen. Nach den ersten 2 Jahren der Existenz und des Sammelns von Materialien hatten wir die Idee, das Konzept lebendiges Buch zu verwirklichen. Das Buch muss nicht mehr nur in der Bibliothek sein. Wir gingen in Kaffeehäuser, Bars, in Bibliotheks untypische Räumlichkeiten. Das hat diese Einrichtung als etwas Ungewöhnliches zunächst ziemlich gestresst, aber die Kollegen wie auch die Leitung haben es schnell akzeptiert. Die Gäste kommen und hören uns zu, die sind dann unsere lebendigen Bücher. Ein anderer Schritt nach außen war, dass wir unsere Beiträge auch dem slowakischen Fernsehen und Rundfunk zur Verfügung stellten. Vielleicht ist es vielen Zuschauern gar nicht klar, dass das Material in einer Bibliothek produziert wurde. Auch gesprochenes Wort, digitales Bild, eingescannte Artefakte oder ein Produkt des Handwerks können zu einem Buch werden, da sie neben der visuellen Information auch Beschreibungen mit Metadaten tragen. Vielen Menschen, die die Politik der Entwicklung der Roma-Minderheit justieren, ist womöglich gar nicht bewusst, wie eng das Gedächtnis einer Nation mit der Emanzipation dieser zusammenhängt. Dass es wichtig ist, mit dem hier vorhandenen Material zu arbeiten und geprüfte Kanäle und Materialien bereitzustellen, um die Inklusion zu fördern. Denn diese Quellen sind nicht ausgedacht, nicht mysteriös, keine Eindrücke, sondern Fakten. Ich denke, es ist an der Zeit, das klar zu machen und sich danach zu verhalten.
Bleibt nur zu hoffen, dass diese so engagierte wie liebevolle Arbeit mit der bisherigen Fachkompetenz fortgesetzt werden kann, denn laut der slowakischen Presseagentur TASR vom Herbst 2024 ist mittlerweile auch die Wissenschaftsbibliothek in Prešov von den personellen Eingriffen durch das Kulturministerium unter Federführung der slowakischen Nationalpartei betroffen. Und damit sind wir am Ende des deutschsprachigen Magazins aus der Rundfunkpyramide Bratislava. Am Mischpult war Abdulgani Arut und vom Mikrofon verabschiedet sich Kai Zeisberg. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Dovidenia a do počutia.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, Postbox 55 in 84545 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk. E-Mail rsi-german@rtvs.sk.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, derzeit führen wir eine Online-Umfrage durch, um von Ihnen mehr darüber zu erfahren, wie Sie uns technisch empfangen und inhaltlich wahrnehmen. Die Umfrageergebnisse werden in anonymisierter Form ausgewertet. Wir sammeln keine persönlichen Daten. Die Beantwortung der Fragen dauert circa 5 Minuten. Über Ihre Mithilfe würden wir uns freuen, denn wir wollen auch weiterhin für Sie die Slowakei in aller Welt bekannt machen. Bitte besuchen Sie hierfür unsere Webseite unter https://dersi.rtvs.sk/projekte/umfrage. Vielen Dank.
Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme. Možno sme trochu slepí, keď sa na nás tma lepí. Ty vieš, nič netrvá viac než má. Zo svítaní sa rozplynie každá tma. Stáva sa, že sa premení skvelá noc na deň šialený, keď každý túži vyzliesť zo seba ťažké smysle.
sme ako živé pochodné, horia v nás slova náhodné, veríme, že sa stratí a ten dym, čo je náhodné.